Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 7. März 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Immer noch Session. Heute in der Session ein Thema, wo es sehr zu reden gegeben hat und alle Parteien mehr oder weniger gespalten hat. Dominik, um was geht es?
Ja, im Ständerat war es. Nicht eine lange Sitzung heute Morgen übrigens. Ständerat am Donnerstag gehen sie gerne heim. Sie haben sehr schnell fertig gemacht. Es war dann irgendwie so 10:30 fertig gewesen. Aber vorher hat man zuerst geredet über völkerrechtliche Grundlagen, um russisches Staatseigentum können konfiszieren und dann für den Wiederaufbau in der Ukraine zu verwenden. Also zum Beispiel irgendwelche, weißt du, so ein bisschen Guthaben von der russischen Staatsbank. Eine Debatte, wie du gesagt hast, die alle gespalten hat. Man hat in allen Parteien in den verschiedenen Lagern gehabt. Befürworter haben gesagt, ja, man müsse der Ukraine helfen, das ist jetzt ganz wichtig. Und Gegner haben gesagt, ja, emotional haben sie ja recht, aber rechtlich ist das ein Problem. Weil man faktisch natürlich auch die Eigentumssicherheit auf völkerrechtlicher Ebene schwächt. Und das Völkerrecht schützt bekanntlich immer Kleinstaaten wie die Schweiz besonders gut. So haben sie argumentiert. Noch ein bisschen lustig, Daniel Josic hat so argumentiert. Ich mahne zur Vorsicht. Der Beat Rieder hat gesagt, ich bitte Sie, dass Sie alle diese Emotionen ablehnen, die sie haben. Auf der anderen Seite Franziska Roth, Solothurner SP-Frau. Also jetzt müssen wir doch endlich etwas machen.
Gut, das Erste ist einmal, der Dirty Secret ist natürlich, die Schweiz ist sicher unter Druck von anderen Ländern. Das ist natürlich ein Punkt, oder? Das ist ein riesen Thema im Westen, dass man natürlich merkt, dass Geld ist wahnsinnig rar geworden. Ukraine kostet viel, jetzt müssen wir halt jemanden Geld holen. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, ist schon erstaunlich. Weil letztlich, obwohl ich das nicht ernst nehme, die Ignacio Cassis und Diola Amherd haben ja eine grosse Friedenskonferenz bestritten, oder? Was sowieso kostet, aber nein, wo vor allem irgendwo eine gewisse Chance müsste da sein, dass Russland überhaupt je kommt an so einer Konferenz. Und wenn die Schweiz jetzt solche Entscheid fällt, ist ja völlig klar, es bleibt völlig chancenlos, dass wir da je könnten vermitteln. Und zweitens muss ich auch sagen, was Rechtssicherheit betrifft, ist es nicht so schön, dass man jetzt da einfach so etwas Knie bricht. Etwas, was eben wirklich um Eigentum geht, da muss man definieren, ja, haftet eigentlich der russische Staat für die Daten von seiner Regierung, inwiefern, also einfach, ich finde, das ist sehr, sehr komplex. Ich hätte das jetzt sicher nicht so schnell einfach gemacht. Und es ist eben der Verdacht im Raum, das hat man jetzt gemacht, weil die anderen Länder auch wieder Druck machen.
Ja, natürlich, das hat ganz sicher eine Rolle gespielt, hat aber niemand so offen gesagt, aber so zwischen den Zielen ist das durchaus gekommen. Vielleicht noch einen anderen Aspekt, die Kommission hat eigentlich die Vorstöße abgelehnt. Das ist noch spannend, weil es ist im Ständerat immer noch relativ selten, dass ein Kommissionsentscheid, der doch relativ deutlich war, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, dass ein Kommissionsentscheid umgestoßen wird. Er ist dann nur knapp umgestoßen worden, eben mit sehr verteilten Stimmen, 21 zu 19, glaube ich, 3 Enthaltungen und etwa 3, die aufs WC sind. Das ist auch noch die neueste Mode, die leider vom Ständerat übernommen worden ist, was früher eigentlich nur im Nationalrat geht, dass man, wenn man nicht richtig sagen will, was man macht, dann geht man auf ein Häuschen.
Gut, und was vielleicht auch noch interessant ist, können wir in diesem Zusammenhang auch mal ansprechen, ist die Rolle von Daniel Josic. Ja, ich kann mal sagen, der misshandelte Kandidat für Bundesrat von der SP, seither hat man schon lange das Gefühl, ja, also das Verhältnis zu seiner Partei ist sicher nicht mehr das Beste. Jetzt hat er sich da wahrscheinlich auch wieder exponiert gegen die Partei. Wie schätzt du seine Rolle in dieser Fraktion?
Ich habe ein bisschen den Eindruck, ihm gefällt die Freiheit, die er damit gewonnen hat, die gefällt ihm ein bisschen. Ich habe nicht gedacht, als er das Votum gehalten hat, auf nebelspalter.ch ist das verlinkt und auch in Auszügen als O-Ton drin. Ich habe den Eindruck gehabt, ich glaube, vor den Bundesratswahlen hat er wahrscheinlich zu dem Geschäft gar nichts gesagt. Einfach war still gewesen und so, hat sich vielleicht enthalten oder so. Aber jetzt hat er zusammen mit dem Beat Rieder, das ist ja schon fast auf diese Theorie, gestimmt. Aber seine Argumentation, muss man auf der anderen Seite sagen, die ist einfach sehr juristisch, professoral gewesen, rechtlich und zwar und absolut wasserdicht. Also einfach ohne die Emotionen, wo auch ein bisschen komisch ist, dass man plötzlich im Ständerat emotional argumentiert, aber das ist eine typisch linke Argumentation.
Ja genau, und eben, wenn es um Privateigentum geht, genau, oder sogar Staatseigentum, ist es erstaunlich, dass die Linken sogar das Staatseigentum nicht mehr anerkennen. Ich finde das ganz eine heikle Frage, dass man da einfach eben, wie gesagt, so völlig plötzlich und relativ schnell tut das probieren zu ändern.
Noch ein zweiter Vorstoss, auch von der Franziska Roth, ist auch noch gekommen. Sie hat in einer Motion wollen, dass man auch schon Schweizer Geld auf die Seite tut für den Wiederaufbau von der Ukraine. Sie hat die Welle, die OECD-Mindeststeuereinnahmen, man rechnet mit 400 Millionen Franken, bereits jetzt zweckzubinden für die Ukraine. Das ist typisch links, oder? Man tut das Geld noch, bevor man es hat, tut man schon zweckbinden und wieder ausgeben. Das kannst du nur, wenn du rot bist, oder? Und rot heiss ist. Ich mag Franziska Roth, aber ich habe ihr es auch bei meinem Kaffee persönlich gesagt, das geht jetzt halt einfach nicht. Und sie hat offenbar Signal bekommen, dass der Vorstoß überhaupt keine Chance hat. Sie hat ihn dann zurückgezogen. Das ist sehr ständerätlich immerhin. Also sie hat in dem Fall den Schwung oder den Wechsel als von Nationalrat zu Ständerat gemacht. Aber es geht nicht ohne Absingen wüster Lieder. Sie hat also trotzdem noch unbedingt etwas müssen sagen dazu.
Ja, und ich meine, ich muss schon sagen, sie hat natürlich Chutzpe. Also nachdem, dass man Kopfartikel die 13. AHV-Rente jetzt angenommen hat und alle wissen, jetzt haben wir wirklich finanziell ein ziemlich grosses Problem, kommt sie und will schon wieder das Geld ausgeben, das man eben, wie du richtig sagst, noch nicht einmal eingenommen hat, aber jetzt können wir es schon mal zweckbinden. Also auch rein von der, wie soll ich sagen, politisch so ein No-Brainer, dass sie überhaupt auf die Idee kommt, dass sie so etwas könnte überhaupt durchbringen, zeigt schon, dass sie Mehrheitsverhältnis auch nicht so ernst nimmt, sondern dass es eher darum geht, eben ein Statement zu machen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch zu tun hat mit Russland. Ja, Sauna ist ein grosses Thema. Infrarotsauna ist noch etwas Besseres. Alva Spa hat da für euch eine sehr interessante Information.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja gut, wir müssen wieder mal das Bundesgericht jetzt loben. Das ist nicht immer der Fall, dass wir da wirklich das gerne machen, sondern aber jetzt ist ein interessanter Fall. Dominik, um was geht's?
Staatssekretariat für Migration hat Asylkosten für einen türkischen Asylbewerber aus dem Kanton Neuenburg, also nein, er ist aus der Türkei, aber er ist in Neuenburg einquartiert gewesen, abgelehnt und Neuenburg hat da dagegen eine Beschwerde gemacht. Die Beschwerde ist vom Bundesgericht jetzt abgelehnt worden. Mit dem Argument, die Behörden in Neuenburg, das ist ja Kantonsaufgabe, die haben zu wenig gemacht für die Rückführung von dem abgewiesenen Asylbewerber. Und das ist ja typisch eigentlich für die ganze Romandie. Es gibt in Genf, im Wattland, einige Kantonsregierungen, die da einfach letztlich auch Bundesrechtspflichten nicht richtig erledigen.
Genau, und wir Deutschschweizer sind dann Böhlimannen und Böhli-Frauen, die natürlich da ganz brutal sollen sein und so weiter. Und wir müssen dann auch zahlen. Und auch die 13. Rente müssen wir ja auch zahlen, wo die Romandie viel, viel mit grösserer Mehrheit angenommen hat als Deutschschweiz. Aber ich habe gar nichts gegen die Welschen, gar nicht. Aber man sollte es vielleicht auch wieder mal einmal sagen, dass ein bisschen ähnlich wie Franziska Roth, irgendwann langt es dann ein bisschen. Also man muss ein bisschen schauen, wer eigentlich die Kosten trägt. Und ich glaube, das ist ein Entscheid, einfach als Präzedenzfall, ein sehr guter Präzedenzfall, dass das endlich aufhört, dass Behörden die Leute nicht ausschaffen, nicht wegweisen, nicht zurückführen. Das ist einer der grössten Missstände und ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum sehr viele Leute Nase voll haben von der Asylpolitik. Weil sie eben genau das sehen, dass wir nicht einmal in der Lage sind, Leute, wo unser ganzes System, da muss man ja mal sagen, ein Asylbewerber, der da hinkommt und behauptet, er sei politischer Flüchtling, und es stellt sich nach langer Prüfung heraus, dass er das nicht ist, der hat uns betrogen, der hat uns angelogen, er hat geschwindelt, vielleicht aus gutem Motiv, weil er einfach ein schönes Leben hat wollen, kann ja sein, aber der Punkt ist, er hat uns betrogen. Und es gibt keinen Grund, warum man solche Leute dann nachher die ganze Zeit schont. Und das ist eigentlich, meiner Meinung nach, das Hauptproblem von der Glaubwürdigkeit von der Asylpolitik. In dem Sinne, sehr guter Entscheid vom Bundesgericht.
Es gibt aber noch eine zweite, nicht so tolle Seitengeschichte von dem Fall. Der Asylbewerber, eben, der hat 2015 hat man sein Asylgesuch, ist man nicht eingetreten drauf und dann ist das so gelaufen, wie du gesagt hast, oder? Also man hat Rückführungsflüge hat man müssen annullieren. Zuerst, weil der Betroffene verschwunden war, dann hat er 2 Selbstmordversuche gemacht, und wo dann dazu geführt haben, dass Ärzte sich gegen eine Rückführung ausgesprochen haben. Man hat dann am Schluss aus der Administrativhaft hat man ihn auch noch entlassen aus Neuenburg. Das hat zu dem Urteil vom Bundesgericht geführt. Aber, und jetzt kommt der Hammer, wo das Staatssekretariat für Migration festgestellt hat, dass die Wegweisung immer noch nicht vollzogen worden ist, hat man im Oktober 2017 ein nationales Verfahren zur Behandlung des Asylgesuchs angefangen und dann hat man ihm halt Flüchtlingsstatus erteilt. Also der türkische Asylbewerber ist jetzt als Flüchtling anerkannt und bleibt in der Schweiz. Er hat also letztlich, das ist das Verrückte, irgendwo durch ein Recht bekommen mit seinen Versuchen, das alles zu verschleppen und am Schluss wird er belohnt.
Okay, und da sehen wir eben auch, was für ein unmenschliches System das ist, wo die Leute dazu bringt, dass sie nachher mit Selbstmordversuchen probieren, ihre Rückkehr zu verhindern. Und das tut mir leid, das wollte ich gar nicht denunzieren, sondern es geht eben um etwas anderes. Warum kommen so Leute überhaupt zu uns? Warum lassen wir die Leute überhaupt da hin? Obwohl wir ja wissen, wir haben ja Zahlen ziemlich genau, wie viele Leute aus welchen Ländern überhaupt echte politische Flüchtlinge sind. Das ist so ein Missstand, das System. Und es ist für alle Beteiligten, nämlich auch für die Flüchtlinge, eine Zumutung, kein gutes System, ein unmenschliches System, ein antisoziales System. Das müssen wir unbedingt ändern und das gilt ja für den ganzen Westen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Eine interessante Geschichte heute in der Zürich Zeitung zu der FDP. Die FDP ist, was Europa betrifft, schon eigentlich seit langer Zeit, eigentlich praktisch seit dem EWR, immer wieder unter Druck und immer wieder gespalten und immer wieder ist das eigentlich aus meiner Sicht ist wahrscheinlich überhaupt der Hauptgrund für den Niedergang vom Freisinn. Jetzt ein interessantes Thema in der Zürich Zeitung. Dominik, um was geht's?
Ja, morgen wird der Bundesrat vermutlich über das Verhandlungsmandat entscheiden und informieren. Dann gehen die Verhandlungen los. Und der FDP-Parteipräsident Thierry Burkhard hat der NZZ gesagt, was er plant, wie die FDP sich dann positionieren wird. Er will eine basisdemokratische Aussprache. Die Rede ist von einem grossen Parteitag. Also das ist irgendwie ein neues, grösseres Gremium als Delegiertenversammlung, wo man das diskutiert und wo man dann entscheidet und wo es dann eben, weil die FDP auch gespalten wird, wird es eine Minderheit geben und eine Mehrheit. Und das ist dann wie eine Art die Vorgehensweise und es ist dann auch klar, auch für die Öffentlichkeit klar, oder, dass es dann eine Minderheit und Mehrheit gibt und er will das an sich machen, bevor weißt du, irgendwie eine Fraktion oder so oder Parteigremien das irgendwie schon behandelt haben. Also die Basis kommt irgendwie jetzt zuerst in seiner Sichtweise. Und ich muss sagen, das finde ich auch ein bisschen es geht natürlich ein bisschen um Schadensbegrenzung, habe ich den Eindruck. Und das könnte aber ein Weg sein.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, das ist schlau, weil mein Eindruck ist natürlich auch so, dass in der Basis von der Freisinnigen eigentlich die Skepsis gegenüber den neuen Verträgen viel grösser verbreitet ist. Also das ist nicht nur ein Eindruck, das wissen wir auch alles in der Fraktion. Ja, ja. Ist eines der grossen Probleme überhaupt vom Freisinn, dass eben die Fraktion faktisch viel, viel zu links ist oder viel zu viel. Also Europa ist noch schwer zu sagen, was da links und rechts ist, aber
es
ist
viel.
Zu europhil und zu abgehoben oder zu weit weg von der eigenen Basis, hat man auch in der Energiepolitik ja ganz deutlich gesehen. Deshalb finde ich es einen guten Weg. Das Einzige, was ein bisschen Fragezeichen aufwirft, ist natürlich, wie organisiert man das, dass das irgendwo repräsentativ wird. Wie schaut man, dass möglichst viele Leute von dieser Basis kommen, wenn man nämlich noch mal Delegiertenversammlungen nimmt zum Beispiel, die sind in der FDP so unsystematisch und so zufällig zusammengesetzt, wie man da Delegierter wird, das ist sehr, also habe ich mich
bist selber... Bist du denn Delegierter?
Habe ich auch schon erlebt, das ist eine grosse Überraschung, ja. Wie man dann plötzlich Delegierter ist. Nein, das ist nicht ein System, das sehr gut durchdacht ist, in dem Sinn, das muss man auf jeden Fall korrigieren. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, auch in meiner Meinung nach auch eine erfreuliche Geschichte. Wir haben heute, also heute ist nicht so schlecht.
Schon ja, wieder, gestern ist so auch schlecht. Schon, gestern also, haben wir auch den Ständer
so
angelobt.
Aber da geht es jetzt um den Kanton Bern und das ist noch verrückter, dass man den Kanton Bern mal als positiv muss darstellen.
Aber nicht wegen der Steuern.
Nein, nicht wegen der Steuern, ja. Sondern es geht darum, dass der Kanton Bern, besser gesagt, der Regierungsrat von Bern sich zu Recht gegen Berichterstattung in einem bestimmten Fall gewährt hat und wehrt und das hat jetzt Konsequenzen. Dominik, wie geht es da weiter?
Ja, der Berner Grosse Rat, der verlangt eine Überprüfung von der Berichterstattung zu einem Polizeieinsatz in Bern und du erinnerst dich, 2021 hat es einen Einsatz gegeben bei der Heilige Geistkirche, das ist, wenn man zum Bahnhof Bern rauskommt, da die
Schandfleck, wo immer ganz viele Bettler
also oder
Hänger rumhängen. Ja, ja,
die Kirche ist selber okay. Ging.
Aber das ist eine Zumutung, wie genau. Die Stadt zulässt, wie da Leute die obdachlos sind oder das vorgehen, sie sagen, einfach auf den Stegen hocken und saufen. Und, nein, es ist ganz, also eine Zumutung für unsere Bundesstadt.
Und dort hat es einen Einsatz gegeben und ich glaube per Zufall sind Journalisten da gewesen oder irgendwelche Leute haben das gefilmt und die Journalisten haben auf jeden Fall dann sofort das Gefühl gehabt, das ist ein George Floyd Moment und da machen wir daraus ein Black Lives Matter Movement in Bern. Sie haben das völlig überzeichnend dargestellt und sie haben letztlich in einer richtig gehenden Kampagne haben sie sozusagen insinuiert, man hätte da mehr oder weniger das bei dem Einsatz ebenfalls wie beim George Floyd einen polizeilichen Mord angerichtet.
Absolut, also jenseits von Gut und Böse, also da ist ja niemand gestorben in Bern und es ist eine Geschichte, die der Bund gemacht hat, aber die Berner Zeitung gehört eng dazu, ich weiss gar nicht, wie der Berner Zeitung das auch gekommen ist, keine Ahnung.
Ja, soviel ich weiss schon, das ist Hans, ja, was
heißt? Ist das Hans Juhairi? Ich bin da nicht mehr ganz up to date, wie die das genau machen in der Lokalberichterstattung. Aber der Punkt ist, das ist Tamedia, das ist einer der grössten Verlage der Schweiz. In dem Sinn unangenehm für den Verlag, unangenehm für die Journalisten, dass der grosse Rat das genauer untersuchen will. Und, muss man sagen, ist ein Triumph für den Philipp Müller. Der Philipp Müller ist der Regierungsrat, FDP,
Polizeidirektor,
wo uns schon sehr viel Müsterli erzählt hat, wie eben Journalisten im Raum Bern mit der Polizei umgehen und wie ungenau und wie einseitig und wie parteiisch gegen die Polizei die ganze Zeit berichtet wird. Ein echter Missstand, wo man vielleicht aber nicht unbedingt staatlich beheben sollte. Also nicht das Parlament ist eigentlich für das zuständig, sondern erstens der Konsument bestellt da andere Zeitungen. Und das Zweite ist eben, das würde eben auch dazu führen, dass wir mehr Medienvielfalt hätten.
Ja, und mehr Vielfalt und Überprüfungsmechanismen bei den Medien selber. Einfach nur zur Erklärung, die beiden Zeitungen haben die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen. Sie haben vor allem gesagt, es stimme nicht, dass die Redaktion irgendwelche Sachen behauptet hat, wieder besseres Wissen. Man hat nur, und für das hat man sich offenbar auch entschuldigt, man hat also einen Online-Kommentar freigeschaltet, wo die Polizeiaktion mit Mord und Totschlag in Verbindung gebracht wurde. Das hat man zugegeben und ich tue die ganze Geschichte selbstverständlich auch wieder verlinken.
Gut, kommen wir zum letzten Thema. Es geht wieder um, es geht in dem Sinne nicht um eine Zeitung, sondern es geht eher um gewisse Regionen in der Schweiz. Aber eine Zeitung, nämlich der Blick, hat darüber berichtet. Dominik, um was geht's?
Ja, die Frage hat uns doch wirklich, die interessiert uns schon lange. Und der Blick bringt es jetzt auf den Punkt, nämlich, welcher Kanton hat die grössten Promille-Sünder? Und es ist grossartig, die Liste, sie tut alle Vorurteile, die wir in unserem wunderschönen Land haben, bestätigen. Weil an erster Stelle ist selbstverständlich der Kanton Wallis. Das ist der Kanton, wo wir auch als nicht trinkender Autofahrer muss aufpassen, wenn man in eine Polizeikontrolle kommt. Wenn nämlich der Polizist bläst, ist das mindestens so schlimm, wie wenn man selber bläst.
Also du würdest jetzt unterstellen, dass Polizisten im Wallis selber besoffen sind, wenn sie
das ist einfach der Witz, den sich die Walliser untereinander erzählen, genau, wenn sie auf dem Einfahren sind.
Oder? Genau, und wenn die Walliser einen Witz erzählen, dann ist da immer die Worte dahinter. Genau. Das ist ja klar, die Walliser wissen, was Wort ist.
Nein, auf Platz 2.
Platz 2 ist wer?
Tessin.
Ui.
Ja, natürlich. Ja, Filippo Lombardi, wir erinnern uns alle, oder?
Keine Überraschung, stimmt, weiter.
Nachher geht es halt wieder in die Romandie. Watt, Genf, Jura und Freiburg kommen dann. Und dann kommt nicht etwa Zürich oder Basel natürlich nicht. Die sind viel zu protestantisch. Nein, dann kommt Uri und dann Appenzell Innerrhoden.
Also Katholiken.
Genau. Also wir wissen noch, wie man fahren kann, wenn man ein bisschen höhere
Promille hat. Die Schweizer Katholiken sind unzurechnungsfähig, das ist das Erste. Und das Zweite ist, nein, aber was schon noch interessant ist, es zeigt doch wieder einmal, also, ja, es zeigt, dass gewisse Stereotype eben stimmen. Das ist schon der Punkt, oder? Ich meine, was haben wir uns immer wieder müssen Vorwürfe anhören, wenn man gesagt hat, zum Beispiel der Jean-Pascal Delamura, der hätte gern Weisswein getrunken und einmal so viel Weisswein getrunken, dass er in gewissen, und das weiss ich aus sehr guter Quelle, gewissen Delegationen, die er gemacht hat, Wirtschaftsdelegationen, hat er so viel getrunken, dass dann sein Assistent irgendeinmal hätte müssen, Jean-Pascal Delamura dazu bringen, dass er sofort ins Bett geht, weil es ist so peinlich geworden. Also er hat nicht nur viel getrunken, er hat auch viel vertreibt, aber weil er so viel getrunken hat, ist dann auch die Grenze schnell überschritten worden. Nein, es ist halt nicht ein Vorurteil, sondern es ist vielleicht einfach kulturell. Wir müssen mal lange mal darüber nachdenken, vielleicht in der nächsten Serie, die wir machen, über Genuss, warum das im Welschland das nach wie vor so ist, dass relativ viel Wein getrunken wird, auch wenn man fährt. Das eine, was ich interessant finde, und das andere, was ich auch noch spannend finde, ist, dass ich nämlich gleichzeitig gehört habe, zum Beispiel in Frankreich, habe ich den Weinkonsum sehr, sehr abgenommen und habe gelitten. ist da Dramondi anders oder ist das nur, geht jetzt nur ums Fahren in alkoholisierten Zustand? Ich weiss das auch nicht. Dominik, hast du da noch weitere Eindrücke?
Ja, es geht wirklich ums Fahren im alkoholisierten Zustand. Vielleicht noch eben die Statistik. Im Wallis oder sind ein Viertel von allen Ausweisentzügen ist wegen Alkohol, so hat man es gemessen. Auf der anderen Seite von der Skala kannst du dreimal raten, wer am vorbildlichsten unterwegs ist, welche Kantone. Das nimmt mich jetzt wunder, ob du das herausfindest.
Schaffhausen.
Ja. Wie bist du jetzt? Hast du es gelesen?
Nein. Aber Schaffhausen ist so super protestantisch.
Es ist am zweitletzten Platz.
Immerhin ist so super protestantisch. Ja gut, wie haben wir ihn noch sonst, wo super protestantisch ist, Appenzell raus, oder?
Nein, es ist Basel, stell dir vor.
Basel.
Also in Schaffhausen.
Andere, machen, andere Drogenprobleme.
Genau, wo man nicht misst oder nicht so einfach kann messen. Genau. Bei den Schaffhausen machen die Ausweisentzüge wegen Trunkenheit 9% aus und in Basel kleine 6%. Gut, das kann natürlich auch sein, der Grund, dass die so schnell unterwegs sind. Oder? Denn wenn die andere Variante für den Ausweisentzug ist ja Raserei. Vielleicht sind Basler einfach unglaubliche Raser, dann hast du ein anderes Verhältnis. Oder?
Ja, das sind eine lausige Polizei und die das haben wir ja schon geredet, dass wir zu wenig Leute haben. Sie sind nicht lausig, Polizei. Entschuldigung, nehme ich alles sofort zurück. Aber sie haben zu wenig Leute. Das ist wirklich so. Die Basler haben zu wenig Leute. Ihre Polizei hat enormen Personalmangel. Wir haben ja dort seinerzeit geredet über den Ladendiebstahl, wo jetzt in Basel kein Problem mehr ist. Wer immer etwas stellen will, bis zu 100 Franken ist gratis. Also Aufforderungen an euch, jederzeit geht dorthin. Nein, natürlich nochmal wirklich Spass beiseite. Gar nicht. Aber was der Punkt ist, vielleicht können Basel wirklich nicht so viel kontrollieren, ob über zu viel getrunken hat. Gut, das war es von Bern einfach an dem 7. März 2024. Toni Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt ihr uns weiterempfehlen. Könnt von uns reden. Bei euren Freunden und Bekannten könnt ihr uns hoch bewerten, wenn immer ihr könnt. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.